SRF 4 News, die Woche im Tessin und in der Romandie.
In der Westschweiz hat vergangene Woche eine Hausdurchsuchung für Aufsehen gesorgt. Die Neuenburger Staatsanwaltschaft nahm die Wohnung des Journalisten Ludovic Rocchi von Le Matin unter die Lupe. Sie beschlagnahmte dort Notizen und einen Computer. Unser Westschweiz-Korrespondent Thomas Guttersohn erklärt im Gespräch mit Urs Gilgen, was dem Journalisten vorgeworfen wird.
Ludovic Rocchi wird Verleumdung vorgeworfen, üble Nachrede und Verletzung des Amtsgeheimnisses. Anfang Juli hat ein Professor der Universität Neuenburg Anzeige gegen ihn erstattet, eben in diesen Punkten, weil Ludovic Rocchi eine Serie von Artikeln gegen diesen Professor geschrieben hat. Diese Serie hat letzten September begonnen, hat sich eigentlich jetzt ein knappes Jahr durchgezogen. Und jetzt im Zuge dieser Anklage ist es eben zur Hausdurchsuchung gekommen diese Woche, wobei der Computer und die Notizblöcke von Ludovic Rocchi beschlagnahmt wurden.
Sie sagen, da hätte der Journalist eine ganze Serie von Artikeln geschrieben über diesen Universitätsprofessoren. Um was ging es denn da?
Ludovic Rocchi hat den Vorwurf geäußert, dass der Professor in einem Buch, das er geschrieben hat, falsch zitiert habe. Also er wirft ihm ein Plagiat vor und das ist nicht irgendein Buch, sondern es ist eines der Referenzwerke der Universität Neuenburg. Eine erste Untersuchungskommission, die diese Plagiatsvorwürfe untersuchen wollten, hat nichts ergeben und daraufhin hat Ludovic Rocchi weitere Artikel geschrieben, dass da alle unter einer Decke stehen. Ja, von Mobbing war die Rede. Und schlussendlich hat Ludovic Rocchi diesen Frühling dann auch verlautbaren lassen, dass dieser Professor nicht nur falsch zitiert habe, sondern dass er auch in seinem Lebenslauf Fehler habe, dass er falsche Erfahrungen, falsche Referenzen angegeben habe, also seinen Lebenslauf gefälscht habe. Und das dann hat alles zu dieser Anzeige geführt.
Was sagt denn nun die Zeitung Le Matin zu dieser Anzeige und zur Hausdurchsuchung bei Ludovic Rocchi?
Die Zeitung ist schockiert. Tags darauf hat Chefredaktorin Sandra Jean den Fall kommentiert und hat Stellung genommen. Sie sieht die Pressefreiheit und insbesondere den Quellenschutz in Gefahr. Laut Verfassung müssen Journalisten ihre Quellen schützen, wenn sie brisante Informationen an die Öffentlichkeit tragen. Sandra Jean hat gesagt, dass anders ohne diesen Quellenschutz investigativer Journalismus gar nicht möglich sei.
Aber reicht denn da eine Klage wegen Verleumdung, um den Computer von Rocchi zu untersuchen und dort auch unter Umständen die Namen seiner Informanten zu finden? Was sagen da die Spezialisten?
Ja, es ist zumindest heikel, sagen sie. Der Professor wirft dem Journalist ja Verleumdung und Amtsgeheimnisverletzung vor. Das sind keine schweren Delikte, die normalerweise zu einer Hausdurchsuchung führen würden. Und Medienrechtler haben vermehrt die Verhältnismäßigkeit dieser Aktion hinterfragt, in der Westschweiz wie auch in der Deutschschweiz. Eine andere Variante, sagen Medienrechtler, wäre ja auch einfach gewesen, dass, wenn es dann tatsächlich zur Anklage gekommen wäre, hätte ein Richter in einem Verfahren den Journalisten einfach auffordern können, dem Gericht die Dokumente zu übergeben, die eben seine Beweise liefern. Und das hätte dasselbe bewirkt und wäre sicherlich weniger dramatisch gewesen als eine Hausdurchsuchung.
Wie rechtfertigt sich denn der zuständige Staatsanwalt in dieser Sache?
Er findet die Hausdurchsuchung verhältnismäßig, legitimiert sich damit, dass er sagt, ja, um eine Untersuchung zu führen, muss man sich eben auch die Mittel beschaffen, um das zu tun. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass Ludovic Rocchi nicht als Zeuge, sondern als Angeschuldigter in dieser Affäre agiere und sich somit nicht hinter den Quellenschutz verstecken könne. Denn primär ging es ja nicht darum, die Quellen von Ludovic Rocchi ausfindig zu machen, sondern eben diese Untersuchung wegen Verleumdung und Verletzung des Amtsgeheimnisses zu führen. Und dafür brauche er die Informationen aus Ludovic Rocchis Computern.
Sprechen wir noch über diesen Journalisten, über Ludovic Rocchi. Der ist ja kein unbeschriebenes Blatt in der Westschweiz.
Nein, ganz und gar nicht. Man kann sogar sagen, dass Ludovic Rocchi der Starjournalist der Zeitung Le Matin ist. Er ist der Journalist, der 2010 die Affäre Enard ans Licht gebracht hat. Wir erinnern uns, der Neuenburger Regierungsrat Frédéric Enard hat damals seine Geliebte begünstigt und ihr in der Verwaltung eine Position verschafft, für die sie nicht wirklich qualifiziert war. Das alles hat Ludovic Rocchi ans Licht gebracht und das hat dann auch zum Rücktritt von Frédéric Enard geführt, wenig später. Und Ludovic Rocchi war auch der Journalist, der im Vorfeld der diesjährigen Regierungsratswahlen heftig den damaligen Kandidaten Yvan Perrin kritisiert hat. Er hat geschrieben, dass Yvan Perrin depressiv sei, den Hang zum Alkohol habe. Und das hat in der Westschweiz schon für sehr viel Aufruhr gesorgt.
Jetzt steht also diese Anzeige im Raum. Wie geht es damit weiter?
Die neue Erziehungsdirektorin Monika Merhefti will sich der Sache annehmen. Sie will die laufenden Untersuchungen gegen diesen Professor beschleunigen, so dass zum Uni-Anfang Mitte September Klarheit herrscht in der ganzen Angelegenheit. Das hat sie bisher gesagt.
Blicken wir in den Kanton Jura, genauer in den französischen Jura. Dort soll eine Bahnstrecke erneuert werden, die die Orte Dell und Belfort verbindet. Nun, interessant daran ist, dass die Schweiz diese Bahnstrecke mitfinanzieren will, obschon sie nicht in der Schweiz liegt. Frage an Sie, Thomas Gutesohn, warum also zahlt der Bund?
Es handelt sich da um eine Wiedereröffnung einer alten Linie in Frankreich und den Anschluss des Schweizer Schienennetzes an die TGV-Linie Rhin-Rhône in Belfort. Von Belfort aus ist man in 2,5 Stunden in Paris und das ist schneller als zum Beispiel von Genf aus. Zudem wohnen viele Frontalier in Belfort und arbeiten im Jura. Bisher mussten sie mit dem Bus oder mit dem Privatauto zum Arbeitsort fahren. Und das hat die Straßen verstopft im Jura, auch im Neuenburger Teil. Und das hat für viel Unmut geführt in der Region. Und diese Linie, die im Sommer 2016 wieder eröffnet werden soll, die soll einerseits jetzt die Straßen beruhigen und andererseits soll sie als eine Art Wirtschaftsförderung für den Kanton Jura gelten, indem sie eben den Anschluss an das TGV-Netz verbessert.
Um wie viel Geld geht es da eigentlich?
Es geht jetzt um zusätzliche 5 Millionen Franken, die der Bund in die Hand nimmt, um die Strecke in Frankreich zu finanzieren. Insgesamt sind 10 Millionen Franken nötig. Die andere Hälfte übernimmt Frankreich, um die Linie zu bezahlen. Und noch einen kleinen Teil übernimmt der Kanton Jura selbst. Die Schweiz hat sich bisher mit etwa 30 Millionen Franken an dem Wiederaufbau dieser Linie beteiligt. Das Projekt ist auch schon länger abgemacht. Nur war bisher die Finanzierung unklar, es sind zusätzliche Kosten entstanden und jetzt hat man eben mit diesen zusätzlichen 5 Millionen Franken entschieden, dass man diese Kosten decken will und so steht der Linie im Moment auf jeden Fall nichts mehr im Wege.
Die neue Linie, die soll also den Grenzgängerverkehr zwischen dem nahen Frankreich und dem Kanton Jura entlasten. Aber welche Unternehmen sind es denn, die Arbeitskräfte aus dem nahen Frankreich benötigen im Kanton Jura?
Das ist hauptsächlich die Uhrenindustrie und die unzähligen KMUs, die kleinen und mittleren Unternehmen im Kanton, die als Zulieferer einerseits für die Uhrenindustrie arbeiten oder im Mikrotechnik- oder Medizinaltechnikbereich. Das sind alles hochspezialisierte Berufe, für die es in der Schweiz wenig Ausbildungsplätze gibt. Und daher ist jeder sechste der 31.000 Beschäftigten im Kanton Jura ein Frontalier, also wohnt im benachbarten Frankreich, arbeitet aber im Jura. Das sind einerseits viele bestehende Firmen, andererseits hat es in den letzten Jahren auch viele Neugründungen gegeben. Wenn man die Jahre 2000 bis 2010 nimmt, sind es über 700 Unternehmen, die neu gegründet wurden. Und diese haben doch immerhin knapp 1500 Arbeitsplätze geschaffen im Kanton Jura.
Viele neue Unternehmen, viele Grenzgänger, für die eigens eine Zuglinie in Betrieb genommen wird. Muss man sagen, der Kanton Jura, der boomt so stark.
Man kann schon sagen auf jeden Fall, dass sich der Kanton Jura seit der Wirtschaftskrise 2008-2009 sehr gut entwickelt hat. Er hat ein Wachstum verzeichnet über diese Spanne von über 8%. Das ist mehr als alle anderen Westschweizer Kantone, also auch mehr als Genf und die Watt. Allerdings muss man auch sagen, dass sich der Jura auf einem sehr niedrigen Niveau entwickelt hat. 2012 hat der Jura etwa 4 Milliarden Franken generiert. Der Kanton Genf oder die Watt knapp 50. Und da ist es natürlich relativ einfach für den Jura, ein solch beeindruckendes Wirtschaftswachstum vorzuweisen. Aber er hat sich auch sonst gut entwickelt. Die Arbeitslosenquote zum Beispiel ist zwischen 2009 und 2012 um ca. 2,8% zurückgegangen. Das ist mehr als der Schweizer Durchschnitt. Da ist der Rückgang etwa 1,4%. Und das ist mehr als auch in der Westschweiz gängig ist. Da ist der Rückgang etwa bei 1,8%.
Und woher kommt denn diese starke wirtschaftliche Entwicklung im Kanton Jura?
Es hat sicherlich mit einem Nachholbedarf zu tun. Die Genfer See-Region ist mehr und mehr gesättigt. Die Mieten werden dort sehr teuer. Gerade für Kleinunternehmen ist es schwierig, sich am Genfer See, in der Waadt, in Genf, niederzulassen. Und das macht natürlich die peripheren Kantone attraktiv. Zudem muss man sagen, dass für die Uhrenindustrie und für die Mikrotechnik- und Medizinaltechnikindustrie der Jura eigentlich gar nicht einmal so peripher ist, weil er in der Nähe ist von Basel, anderen Großstädten und sich da quasi ein Cluster zwischen Neuenburg und Jura entwickelt hat. Mit diesem Spezialgebiet der Uhrenindustrie, der Mikrotechnik und der Medizinaltechnik. Und jetzt eben ist er auch durch diese Bahnlinie näher an Paris gerückt.
Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Am Filmfestival Locarno hat der Lausanner Regisseur Jean-Stéphane Braun seinen Dokumentarfilm über Christoph Blocher vorgestellt diese Woche. L'Expérience Blocher, so der Titel. Wenn man in der Deutschschweiz die Zeitungen gelesen hat, dann hieß es da meist, man erfahre nicht viel Neues über Blocher. Wie waren denn die Reaktionen in der Westschweiz zu diesem Film?
Ja, es ist noch interessant. Sie waren viel positiver und zeigten eigentlich in die komplett andere Richtung. So zum Beispiel hat Le Temps geschrieben, dass der Film von Stéphane Braun un film qui aide à comprendre la Suisse sei, also ein Film, der helfe, die Schweiz zu verstehen. Die Tribune de Genève hat getitelt Le film qui rend Blocher sympathique, also der Film, der Blocher sympathisch mache. Und Le Matin in gewohnt boulevardesker Manier hat geschrieben, L'Expérience Blocher, un Striptease très maîtrisé. Also ein gekonntes Striptease. Man hat in der Westschweiz weniger das Politische kritisiert. In der Deutschschweiz war man ja eher enttäuscht, dass keine politischen Enthüllungen bekannt wurden. Nichts über die Parteifinanzierung oder dergleichen, über die Maschinerie der SVP. Man hat die fehlende politische Tiefe kritisiert. Das alles waren Kriterien, die weniger wichtig waren in der Westschweiz. Hier hatte man eine andere Bewertungstabelle und hat eher das Menschliche positiv gewertet.
Und warum wohl diese unterschiedliche Auffassung von diesem Film?
Ich würde sagen, dass man in der Westschweiz Christoph Blocher einfach weniger gut kennt als in der Deutschschweiz und wenn überhaupt, dann eher in einer sehr karikierten Form. Und alles, was dieser Karikatur von Christoph Blocher nicht entspricht, also alles, was den Menschen Blocher zeigt, wird hier als eine positive Überraschung betrachtet. In der Deutschschweiz gibt es ja bereits diverse Blocher-Porträts. Man kennt ihn, wie er vor seinen Bildern posiert oder wie er seine Übungen macht am Swimmingpool vor dem Haus. Das alles mag in der Deutschschweiz weniger überraschen, aber eben in der Westschweiz ist dieses Bild weniger bekannt. Und so hat Jean-Stéphane Braun ein Bild von Christoph Blocher gezeigt, das in der Westschweiz noch nicht bekannt war.
Informationen von Thomas Guttersohn, unserem Korrespondenten für die Westschweiz.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Vor einer Woche wurde der ehemalige Trainer des Schwimmvereins Bellinzona zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Missbrauchs von Minderjährigen. Diese Woche hatte die Geschichte ein Nachspiel. In die Kritik geriet nämlich Maria Galliani, die Verteidigerin des Schwimmlehrers, vor dem Kriminalgericht. Urs Gilgen fragte unseren Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob, wofür die Anwältin kritisiert wurde.
Nun, Maria Galliani, eine ehemalige Staatsanwältin, die sich ja wieder als Anwältin etabliert hat. Sie ist auch Präsidentin der kantonalen Opferhilfskommission. Und genau das finden doch einige Leute, insbesondere Politiker im Kanton, sehr merkwürdig. Geht das? Ist das kompatibel? Sie hatte ja vor Gericht versucht, die Taten des Schwimmlehrers etwas zu beschönigen. Sie hat eben ihren Job gemacht als Verteidigerin und jetzt kamen eben diese Bedenken auf.
Was hat sie selber dazu gesagt, zu diesen Bedenken?
Ja, sie persönlich hat gemeint, dass ihrer Meinung nach diese Rollen nicht unvereinbar seien. Sie könne Anwältin sein, das ist eben eine professionelle Aufgabe. Und auch in der Opferhilfskommission sei es eine professionelle Aufgabe. Es ist ja nicht so, dass sie eben diesen Pädophilen im Sinne einer Freundschaft verteidigt hat. Aber irgendwo im Unterbewusstsein, so scheint es zumindest mir, hat vielleicht auch sie etwas Zweifel an diesen Doppelrollen. Denn sie gab an, auch mit dem Departementschef, dem diese Opferhilfskommission untersteht, auch darüber gesprochen zu haben.
Blicken wir in die Zeitungen. Wie wurde diese Angelegenheit denn kommentiert?
Nun, wichtig erscheint mir insbesondere ein Kommentar in La Regione, der in Bellinzona erscheinenden Tageszeitung. Dort wurden Maria Galliani viele Komplimente gemacht, denn sie war ja tatsächlich ein Star, kann man sagen, als Staatsanwältin im Bereich der Finanzkriminalität, eine wirkliche Kapazität. Doch nun ist auch La Regione nicht mehr davon überzeugt, dass diese Doppelfunktion gut sei. Also, es wird gesagt, ja, es ist legal zwar möglich, aber wahrscheinlich eben doch inopportun. Ich denke ganz persönlich, dass sich Maria Galliani sehr wahrscheinlich an der Spitze dieser Opferhilfekommission nicht mehr lange wird halten können.
Wir werden es sehen, wie Galliani reagieren wird. Wechseln wir das Thema, kommen wir zur Stadt Lugano. Diese hat am Mittwoch angekündigt, eine externe Firma zu beauftragen, um die Personalsituation zu durchleuchten. Heißt das, da drohen Entlassungen in der Stadtverwaltung Lugano, Gerhard Lob?
Nun, das ist im Moment nicht ganz klar. Es ist aber auch nicht anzunehmen, dass es irgendwie umgehend zu Entlassungen kommt. Stadtpräsident Marco Boradori, der neue starke Mann von Lugano, und das ganze Municipio wollen einfach mal mehr Klarheit haben. Wie effizient ist die Stadtverwaltung? Gibt es Doppelspurigkeiten? Ist wirklich alles richtig, wie es im Moment ist? Und dafür ist eben diese externe Firma nun ausgesucht worden, die im Übrigen auch im Bereich der NGOs tätig ist. Lugano, man muss es wissen, hat durch viele Fusionen mit anderen Gemeinden ja eine stattliche Größe von rund 60.000 Einwohnern erhalten und 400 städtische Jobs sind aus anderen Gemeinden hinzugeflossen. Insgesamt arbeiten 2.000 Personen für die Città di Lugano, das ist schon eine Menge.
Aber kommen wir nochmal zurück zu dieser Untersuchung, von der wir gesprochen haben. Wenn jetzt da keine Maßnahmen angekündigt werden, das klingt ja ein bisschen so, als wäre diese Untersuchung reiner Selbstzweck. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder?
Nein, das ist auch wirklich nicht so. Boradori hat angedeutet, dass auch beim Personal dann mittel- bis langfristig die Schraube eben angezogen werden muss. Wir wissen ja, dass es um die Stadtfinanzen nicht besonders gut steht. Lugano, die sogenannte Lokomotive des Kantons, sie schreibt rote Zahlen. Wie gesagt, jetzt geht man davon aus, dass es nicht zu Kündigungen kommt. Aber man redet schon davon, dass Stellen im Falle von natürlichen Fluktuationen nicht mehr besetzt werden. Das heißt, bei Stellenwechsel von Personen oder im Falle von Pensionierung. Das erinnert schon auch an die Privatwirtschaft, wo wir diese Vorgänge ja kennen. Und Boradori hat explizit gesagt, dass diese Anlehnung an die Privatwirtschaft auch gewollt ist.
Kommen wir von Lugano nach Locarno. Dort geht an diesem Wochenende das Filmfestival zu Ende. Nun, in der Tessiner Öffentlichkeit sorgte diese Woche vor allem die Präsenz des ehemaligen Rotbrigadisten Giovanni Senzani aus Italien für ziemlich hitzige Diskussionen, kann man sagen.
Das ist genau so. Für viele Tessiner Politiker war das ein Top-Thema und es war eben interessant. In der Deutschschweiz war man ja sehr gespannt auf diese Blocher-Dokumentation, auf diesen Dokumentarfilm des Westschweizer Filmers Bronn. Hier im Süden hat man sich sehr auf die Präsenz des Ex-Rotbrigadisten Giovanni Senzani konzentriert. Der Film Sangue, Blut, lief ja im Wettbewerb. Und da geht es ja auch um die bleiernen Jahre in Italien mit den Rotbrigadisten. Viele meinen, das wäre eigentlich nicht die Aufgabe von Locarno gewesen.
Wer ist denn dieser Senzani?
Man kennt ihn in der Deutschschweiz wahrscheinlich kaum. Senzani arbeitete zunächst als Kriminologe für den italienischen Staat, aber er wurde eben heimlich in den Reihen der Roten Brigaden aktiv, stieg sogar zu einem Leader dieser Terrororganisation auf und befahl dann 1981 den Bruder eines reumütigen Brigadeaussteigers namens Roberto Pecci hinzurichten. 11 Schüsse im Übrigen. Das Ganze wurde gefilmt. Es war wirklich eine Tragödie. Senzani wurde dann verhaftet, verurteilt, hat 17 Jahre abgesessen, danach noch 6 Jahre in Halbgefangenschaft. 2010 wurde er dann endgültig aus dem Gefängnis entlassen.
Und über diese Geschichte gibt es jetzt also einen Film und der wurde am Filmfestival Locarno gezeigt, was dem Festival Kritik eingebracht hat. Wie hat denn das Festival jetzt auf diese Kritik reagiert?
Marco Solari, der Filmfestivalpräsident, er hat Stellung genommen, sehr explizit. Ich muss sagen, ich habe ihn selten so explizit in politischen Dingen Stellung beziehen hören. Bei einem Empfang hielt er eine eindrückliche Rede. Dort waren alle Großräte versammelt und er sagte, er habe sehr schreckliche Erinnerungen an diese Zeit und er habe Senzani nicht die Hand gereicht, als er jetzt beim Festival auftauchte und das eben im Gegensatz zu seinen eigenen Gepflogenheiten. Er habe es einfach nicht fertiggebracht. Doch, und dann kam der andere Teil von Solaris Rede, er sagte, es sei richtig, dass die künstlerische Direktion von Locarno die Freiheit habe, einen solchen Film wie Sangue in den Wettbewerb zu nehmen. Und es sei eben Teil des Festivals, dass es dann auch Diskussionen gibt, dass es eine Polemik gibt. Wie gesagt, das war die Haltung von Solari als Präsident. Es ist klar, dass der künstlerische Direktor selber natürlich auch verteidigt hat, dass er diesen Film als Aufarbeitung der bleiernen Jahre ins Programm und speziell in den Wettbewerb genommen hat.
Nun, das Filmfestival geht zu Ende. Eine Sache aber bleibt, eine künstlerische Aktion nämlich, durch die das Festival auf der Piazza Grande quasi auch während des Rests des Jahres weiterlebt. Gerhard Lob, was ist das für eine Aktion?
Ja, es ist eine ganz nette Geschichte, die ich gerne erzähle. Und zwar gibt es einen Künstler, Attilio Wiesema, der in Lugano lebt. Und er hat nämlich Steine aus der ganzen Welt gesammelt oder sich bringen lassen. Und er hat diese Steine im Pflastersteinbelag der Piazza Grande eingelassen. Und das in den letzten Monaten und Jahren in nächtlichen Aktionen. Da sind jetzt zum Beispiel eben Steine aus Hollywood oder aus Toronto oder aus dem Gazastreifen, aus Syrien, aus verschiedenen Teilen der Welt. Und warum hat er das gemacht? Weil er sagt, während des Festivals ist die Piazza Grande ein Treffpunkt, ein internationaler Treffpunkt. Leute aus der ganzen Welt kommen da und mit diesen Steinen, die die Welt symbolisieren, haben wir das dann auch im ganzen Jahr. Dieses Meeting von Nationen und die Stadt Locarno, die hat, muss ich sagen, nachher recht cool und positiv auf diese Aktionen reagiert und hat sie jetzt auch dann promotet in dieser Woche. Es gibt sogar einen Katalog, in dem diese Steine nun aus aller Welt fotografiert sind, eine Art Kunstkatalog. Man selber wird allerdings Mühe haben, sie zu finden, denn es gibt keinen Führer zu den Steinen, also es wird keine Wegweisung geben dahin. Es wird ein virtuelles Kunstwerk bleiben.
Steine, die an das Filmfestival von Locarno erinnern. Wechseln wir das Thema. Diese Woche herrscht im Tessin ja immer noch sommerliche Hitze. Trotzdem denkt man in Lugano und auch in Ambri wieder an Eishockey. Das Training für die neue Saison der Nationalliga A hat nämlich begonnen. Es gab erste Freundschaftsspiele. Und vor allem für Ambri gab es eine positive Nachricht. Der Club hat nämlich eine Spiellizenz bekommen, Gerhard Lob.
Ja, das ist wirklich eine positive Nachricht, denn wir wissen ja, der Hockeyclub Ambri Piotta ist immer finanziell, steht ihm das Wasser bis zum Kragen. Und jetzt weiß man, dass die Saison regulär beginnt für Ambri Piotta am 13. September in Genf, die Meisterschaft. Dort wird das erste Spiel stattfinden, einen Tag später dann zu Hause gegen die Lakers.
Aber die Lizenz, die ist ja an strenge Auflagen gebunden.
Das ist richtig. In der Tat wird die Lizenz von ganz strengen Bedingungen begleitet, deren Erfüllung dann auch während der Saison nachgewiesen werden muss. Dem Club also sonst für die nächste Saison die Lizenz nicht erneuert werden kann oder allenfalls sogar in der laufenden Saison entzogen werden kann. Und das ist eben nach wie vor ein Damoklesschwert. Dem Club fehlen immer noch einige hunderttausend Franken. Die Sammelaktion war einigermaßen erfolgreich, aber es zeigt eben, wie schwach, sagen wir mal, die finanzielle Decke des Hockeyclubs ist.
Nun, ein Thema in Ambri ist ja immer wieder die Eishalle Valascha. Die ist in nicht wirklich gutem Zustand. Wie wichtig ist das jetzt für die Spiellizenz?
Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, denn der Zustand dieser Eishalle gehört tatsächlich zu den negativen Parametern, die erwähnt werden. Wenn nicht innerhalb von 2 Jahren die Arbeiten beginnen für eine neue Valascha und es ab 2018 wirklich eine neue bespielbare Piste gibt, wird der Hockeyclub Ambri Piotta wahrscheinlich gar nicht mehr in der NLA spielen können, ganz unabhängig von allem anderen. Ich erinnere kurz daran, dass dieses Projekt aufgegleist ist. Es soll eine neue Valascha entstehen und zwar auf dem ehemaligen Flugplatz von Ambri. Aber auch in dieser Hinsicht ist noch sehr vieles unklar und insbesondere natürlich auch die Finanzierung.
Sagt Gerhard Lob, unser Mitarbeiter im Tessin.
Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.